Kinderzeit, die kunterbunte Sendung für Kinder und Familien,
wird Ihnen präsentiert von Pinocchio Spielwaren.
Ja, wer kennt ihn nicht? Den Zappel-Philipp. Ja, ein Kind, das sich immer zu bewegen will, kaum still an einem Ort sein kann und vor allem mit den Gedanken immer weit weg zu sein scheint. In den letzten Jahren war immer häufiger von Kindern zu hören, die eine ADHS-Diagnose bekommen haben. Für manche Eltern ist diese Diagnose ein Schreckgespenst. Was ADHS ist, was dieser Diagnose zugrunde liegt und vor allem, wie man mit ihr umgehen kann, ist das Fachgebiet von Juliane Kircher, Diplompsychologin für Kinder und Jugendliche und heute bei mir. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, wofür steht denn das Kürzel ADHS genau?
Also ADHS ist eine Abkürzung. Das A, D und S steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das bedeutet, dass die Kinder, die an ADHS erkrankt sind, große Schwierigkeiten haben, ihre Konzentration aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, die Konzentration sinkt viel schneller als bei anderen Kindern. Sie sind schneller abgelenkt, sie machen mehr Schusselfehler, sie übersehen Details. Also sie schaffen es nicht, sich so gut zu konzentrieren, wie das bei den anderen im gleichen Alter klappt. Und dann gibt es natürlich noch dieses H, das steht für Hyperaktivität. Das bedeutet, dass diese Kinder viel unruhiger, viel zappeliger sind. Man erkennt das daran, dass die Hände, die Füße, alles ist irgendwie ständig in Bewegung. Sie springen viel auf, sie können nicht lange still sitzen. Und das merkt man dann gerade so im Unterricht, dass so eine Dreiviertelstunde Unterricht viel zu lang ist. Also diese Kinder sind nach einer halben Stunde oft ganz unruhig, ganz zappelig. Dann fällt plötzlich der Stuhl um, weil sie eben nicht so ruhig sitzen können.
Wie wird ADHS diagnostiziert? Also gibt es dafür Tests und messbare, ich sag mal, unbestreitbare Daten?
Also es gibt natürlich Tests, aber nur ein Test reicht nicht aus. Mhm. Es gibt verschiedene Tests, die auch alle ihre Vor- und Nachteile haben. Wichtig ist, dass man guckt, wie konzentriert arbeitet denn dieses Kind in diesem Test. Da kann man zum Beispiel messen, wie kann es Details wahrnehmen, wie geht es mit mehreren Informationen gleichzeitig um, wenn es zum Beispiel auf dem Arbeitsblatt was arbeiten soll und dann noch was hört und dann beide Reize gleichzeitig verarbeiten soll. Geht es strukturiert vor? Und gleichzeitig beobachten wir Therapeuten aber auch immer. Also ich schaue mal ganz genau, was macht das Kind? Hört mir das Kind überhaupt zu, wenn ich die Aufgabe erkläre? Oder ist es in Gedanken schon ganz woanders? Möchte es schon loslegen? Geht das Kind Schritt für Schritt vor? Also beispielsweise, wenn etwas in Reihen angeordnet ist, geht es Reihe für Reihe die Sachen durch? Oder fängt es in der ersten Reihe an, dann macht es bei der dritten Reihe weiter, hüpft dann wieder zurück und verliert sich dadurch und macht dann eben auch viele Schusselfehler? Sodass ich einmal diesen Test habe und einmal meine Beobachtung. Und dann ist es so, dass ich mir immer auch Informationen von den Eltern und von den Lehrern, also von der Schule einhole und gern auch noch von Sonderpädagogen. Weil gerade in der Schule fällt es ja besonders auf. Manche Kinder, die können sich vielleicht in einem kurzen Konzentrationstest von 10 Minuten noch gut konzentrieren. Mhm. Aber in einer großen Klasse mit 30 Kindern, wo viele Störgeräusche sind, da sieht das dann ganz anders aus. Und dafür gibt es dann eben Fragebögen, wo der Lehrer dann einschätzen darf, wie gut kann das Kind auf Details achten? Verliert es sich? Kann es eine ganze Unterrichtsstunde konzentriert bleiben? Und dann kann man beispielsweise auf so einer Skala von 0 bis 3 einschätzen. Und ich sehe dann eben in der Einschätzung, okay, hier scheint es doch mehr Probleme als bei anderen Kindern zu geben. Oder ich merke, Mensch, das ist ganz genau wie bei anderen, das ist jetzt noch nicht so auffällig. Und Gleiches gilt eben auch für die Eltern, weil die Eltern machen ja auch mit dem Kind Hausaufgaben. Mhm. Die sitzen ja dann auch eine gewisse Zeit am Nachmittag. Und das möchte ich dann auch wissen, wie läuft das ab? Und erst wenn ich alle Informationen zusammen habe, dann kann ich mir einen Überblick bilden. Und wichtig ist, dass das eben nicht nur in der Schule auftritt, aber zu Hause und bei mir überhaupt nicht, sondern kontextübergreifend ist. Also das muss überall sein. Sonst ist es vielleicht eher was anderes.
Gerade eben, vorhin habe ich ja den Begriff Zappel-Philipp in den Raum geworfen. Würdest du sagen, das ist heute eventuell ADHS oder würdest du sagen, nee, da gibt es auf jeden Fall noch einen Unterschied?
Also das ist genau das, was mit ADHS gemeint ist. Dieses Phänomen gibt es schon länger, schon viel, viel länger. Und der Zappel-Philipp beschreibt das auch ganz gut, dieses Hyperkinetische, dieses Zappelige. Und heute nennt man es halt ADHS. Es wird ja manchmal diskutiert, ob es eine Modediagnose ist, aber das gibt es schon ziemlich lange. Und ich merke das auch immer daran, wenn ich Eltern mitteile, ich sehe bei ihrem Kind diese Diagnose, dann frage ich auch immer, kommt Ihnen das bekannt vor? Wie war es denn bei Ihnen in der Schulzeit? Und ganz oft sagt ein Elternteil, ja, bei mir war das ganz genauso, aber da hat man das eben damals noch nicht so genannt. Und bei mir konnte man auch nicht gut drauf eingehen. Und deswegen gab es dann große Schwierigkeiten oder auch so diesen Stempel, das ist halt der Zappel-Philipp. Aber dieses Phänomen ist schon sehr, sehr lange bekannt.
Wo du es gerade angesprochen hast, ist das vielleicht auch vererbbar?
Genau, es gibt da ganz, ganz große genetische Faktoren und man kann das auch oft so beobachten, es zieht sich so durch. Also vielleicht hat es beispielsweise der Papa und der Opa und das kennen alle in dieser Familie schon.
Ist so eine Diagnose für die Kinder eher eine Erleichterung oder eher eine Belastung und wie ist das für die Eltern?
Also wenn die Kinder zu mir kommen, dann ist es oft so, dass es schon Schwierigkeiten irgendwo gab, dass die Schule vielleicht festgestellt hat, das hat jetzt hier irgendwie nicht so gut geklappt, das Kind entwickelt sich nicht so wie die anderen, das kann sich nicht gut konzentrieren. Und wenn ich dann sage, ja, es gibt dafür einen Namen, einen Begriff, ist es oft erstmal ganz erleichternd für die Kinder. Weil die Kinder, die rätseln, woran liegt das? Bin ich vielleicht zu dumm für die Schule? Bin ich nicht für die Schule geeignet? Und wenn ich sage, nee, du bist ein schlaues Kind, aber du hast etwas, das nennt sich Aufmerksamkeitsstörung, dann denken die oft, oh, okay, es liegt eben nicht daran, dass ich dumm bin. Und dann kommt aber der nächste Schritt, dass die Eltern dann eben sagen, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Wie müssen wir damit umgehen? Und dann muss man eben schauen, wie richtet man den Schulalltag darauf aus? Und es kann natürlich auch sein, dass dieses Kind dann ein Stigma hat, dass die anderen Kinder sagen, Mensch, warum kann der das denn nicht? Warum ist das denn so schwierig? Aber mein Empfinden ist, erstmal ist es eine große Erleichterung, weil das Kind eben merkt, ich kann eigentlich gar nichts dafür.
Kommen wir dann gleich mal zum Thema Behandlung. Wenn jetzt ADHS bei meinem Kind ausgemacht wird, müssen dann Eltern sofort eine Behandlung beginnen?
Müssen gar nicht, aber sie können natürlich. Meistens ist der Weg ja so, sie merken eine Schwierigkeit, sie stellen sich bei mir vor und wir gucken, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und wenn ich dann zu einer Diagnose komme, dann gebe ich eben auch Behandlungsempfehlungen. Aber die Eltern müssen das nicht so machen, wie ich das empfehle. Also generell sage ich, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn das Kind drunter leidet, dann sollte man auch schauen, was kann man für das Kind tun. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Man kann in der Schule Nachteilsausgleich beantragen. Das bedeutet, dieses Kind hat ja durch diese Störung, durch diese Aufmerksamkeitsprobleme einen großen Nachteil im Vergleich zu den anderen Mitschülern. Und da kann man schauen, wie komme ich diesem Kind entgegen? Also zum Beispiel, dass man sagt, du hast mehr Zeit, um deine Aufgaben zu bearbeiten, um das so ein bisschen auszugleichen. Oder du musst weniger Aufgaben in der gleichen Zeit machen, dann fällt es vielleicht auch gar nicht so auf. Oder du darfst mit Kopfhörern arbeiten, damit du dich nicht so schnell ablenken lässt und. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, das Kind zu unterstützen im Rahmen von diesem Nachteilsausgleich. Und gleichzeitig kann man auch eine Verhaltenstherapie machen, wo man dann eben lernt, was bedeutet denn Konzentration? Was muss ich machen, um konzentriert zu sein? Und dann kann ich den Kindern eben beibringen. Es ist wichtig, gut hinzuhören, gut hinzuschauen, zu kontrollieren. Es gibt gewisse Strategien, wie man spricht mit, man leitet sich selbst sozusagen an und verhindert dadurch, dass man sich schneller ablenken lässt. Und auch Organisation ist ein ganz großes Thema. Gerade bei Jugendlichen geht es dann darum, wie organisiere ich mir denn eine Aufgabe? Ich muss als erstes erstmal überhaupt verstehen, was ich machen muss. Ich muss mir einen Plan machen. Ich muss Schritt für Schritt vorgehen. Mhm. Wie organisiere ich mir meinen Schulalltag? Und bei den Jugendlichen ist das ja dann auch oft so, dass sie sich von ihren Eltern loslösen wollen, dass die Eltern vielleicht bisher ganz viel strukturiert und organisiert haben. Und jetzt soll der Jugendliche das alleine schaffen und das ist schwer. Und da kann man dann in der Verhaltenstherapie verschiedene Strategien lernen. Und auch mit den Eltern versuche ich ganz viel zu arbeiten, da Unterstützung zu geben. Erstmal auch eher aufzuzeigen, wo kann man Verständnis zeigen, wo gibt's auch schöne Dinge, die man mit dem Kind unternehmen kann. So ein bisschen weg von diesem, das ist nur ein Problem, sondern das Kind hat ja auch viele tolle Dinge, viele Dinge, die es gut kann. Und wie gehe ich jetzt aber auch mit schulischen Schwierigkeiten um? Wie kann man ein Kind vielleicht motivieren, wenn es keine Lust hat? Und so weiter. Genau.
ADHS fällt ja auch oft in der Grundschule zuerst auf. Wie geht denn das in der Pubertät weiter? Ändern sich vielleicht dann die Symptome oder kann sich das auch verwachsen?
Ja klar, also es kann sich alles noch verändern. Gewisse Faktoren von außen können sich verändern, sodass sich das ein bisschen begünstigt. Generell sagt man, diese Hyperkinese, also dieses Zappelige nimmt so ein bisschen ab. Aber es bleibt so, dass derjenige eben oft Schwierigkeiten hat, sehr stark konzentriert zu sein, sich zu organisieren. Und das zieht sich auch so bis ins Erwachsenenalter. Also man kennt vielleicht im Freundeskreis jemanden, der immer so ein bisschen zu spät kommt, der vergisst, wann man verabredet war. Das kann zum Beispiel dann so aussehen.
Was ist eigentlich ADHS? Was tun, wenn meinem Kind diese Diagnose gestellt wird? Über diese Fragen sprach ich mit Diplompsychologin Juliane Kirtscher in der Radio Potsdam Kinderzeit. Danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank.
Kinderzeit, die kunterbunte Sendung für Kinder und Familien.
Präsentiert von Pinocchio, der Spielzeugladen für Groß und Klein in den Bahnhofspassagen Potsdam.